Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, Der Lobgesang Jesu mit seinen Jüngern.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der Lobgesang Jesu mit seinen Jüngern. Lukas 22, die Verse 14 und 15. Als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Matthäus 26, die Verse 26 bis 30. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Einleitung. Das Passa ist das am häufigsten erwähnte Fest in der Bibel, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen, womit ohne Zweifel auf die große Bedeutung dieses Festes hingewiesen wird. So ist es für die Juden auch das wichtigste Fest des Jahres. Das Passa war ja die Grundlage der Erlösung Israels aus Ägypten, die Bewahrung vor dem Tod durch den Todesengel und die Befreiung aus der Knechtschaft der Sklaverei. Alles Weitere baut auf diesem Passa auf oder knüpft daran an. Der Herr Jesus selbst feierte das Passa mit seinen 12 jüdischen Jüngern und setzte in diesem Zusammenhang das Abendmahl ein. Das Passa und die jüdische Geschichte. Aus dem Buch Die Feste Israels von Arnold Fruchtenbaum fasse ich nachfolgend seine Ausführungen über das jüdische Brauchtum am Passafest kurz zusammen. Der Wein. Im Laufe der Passafeier werden 4 Becher Wein getrunken. Der erste Becher heißt Becher des Segens oder der Danksagung. Damit wird die Feier eröffnet. Der zweite Becher heißt Becher der Plagen. Er erinnert an die 10 Plagen in Ägypten. Den dritten Becher nennt man Becher der Erlösung. Er symbolisiert die Erlösung Israels aus Ägypten durch das Blutvergießen des Passalammes. Der vierte Becher wird als Becher der Lobpreisung bezeichnet. Damit wird das Passa abgeschlossen und die Hallel-Psalmen werden gesungen, die Psalmen 113 bis 118. Das Brot. Es muss ungesäuert sein, es muss gestreift sein, es muss durchlöchert sein, es kommt in einen Beutel mit 3 Fächern, in jedes Fach wird ein Stück ungesäuertes Brot gelegt, das mittlere Stück wird später herausgenommen, in 2 Teile zerbrochen, ein Teil davon wird in ein Tuch gewickelt und beiseite gelegt oder sogar versteckt. Beim dritten Becher Wein, dem Becher der Erlösung, wird das Brot wieder hervorgeholt, aus dem Tuch herausgenommen, in kleinere Stücke zerbrochen und an die Anwesenden verteilt. Das Passa und Jesus Christus. Diese Zeremonie ist eine erstaunliche Parallele zu Jesus Christus. Jesus ist das Lamm Gottes. In 1. Korinther 5, Vers 7 lesen wir: Denn unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Der Herr sagt über den Wein in Matthäus 26, Vers 28: das ist mein Blut. Über das Brot sagt er in Matthäus 26, Vers 26, das ist mein Leib. Jesu Leib und Leben war ungesäuert. Das bedeutet sündlos. Hebräer 4, Vers 15, 1. Petrus 2, Vers 22 sowie Johannes 8, Vers 46. Wie das gestreifte Brot, so war auch Jesu Leib nach der Folter durch Peitschenhiebe gezeichnet. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, sagt Jesaja 53, Vers 5. Wie das durchlöcherte Brot wurde der Leib Jesu, seine Hände, Füße und Seite am Kreuz durchlöchert. Jesaja 53, Vers 5 sagt, er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. In Offenbarung 1, Vers 7 lesen wir, siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Vergleichen Sie dazu auch Sacharja 12, Vers 10. Der Beutel mit den drei Fächern stellt die Dreieinigkeit Gottes im Vater, Sohn und Heiligen Geist dar. Dass das mittlere Stück des Brotes später aus diesen Fächern entfernt wird, ist ein Bild für die Menschwerdung Jesu, der den Himmel verließ und auf die Erde kam, Philipper 2. Dass dieses Stück Brot gebrochen wird, deutet auf den Leib Jesu, den er in den Tod gab. Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. 1. Korinther 11, Vers 24. Dass das Stück Brot anschließend in ein leinenes Tuch gewickelt und beiseite gelegt, verborgen wird, weist auf die Grablegung Jesu hin. So heißt es in Johannes 19, Vers 40, sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher. Später wird das Brot wieder hervorgeholt, in kleinere Stücke zerbrochen und jedem Teilnehmer ein Stück davon gegeben. Das deutet auf die Auferstehung Jesu hin und darauf, dass jeder Glaubende an seinem Leib teilhat. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 46, jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Von den vier Bechern Wein werden in den Evangelien nur zwei erwähnt, wobei beide im Lukasevangelium vorkommen. Mit dem ersten Becher Wein, dem Becher des Segens oder der Danksagung, leitete Jesus das Abendmahl ein. In Lukas 22, Vers 17 lesen wir, er nahm den Kelch, dankte und sprach. Vom zweiten Becher, dem Becher der Plagen, wird nichts erwähnt. Vielleicht deshalb, weil Jesus nicht gekommen ist zu plagen, sondern zu retten. Er kam nicht zum Gericht, sondern zur Befreiung. Johannes 12, Vers 47. Der dritte Becher, der Becher der Erlösung, wird nach dem Mahl genommen. Er weist auf die Erlösung durch Jesus hin und wird zum neuen Bund eingesetzt. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22, Vers 20. Matthäus fügt in Kapitel 26, Vers 28 hinzu, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Der vierte Becher, der Becher der Lobpreisung, wird nicht mehr erwähnt. Es heißt lediglich noch in Matthäus 26, Vers 30, nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Go!
das Passa und die Wiederkunft Jesu. Beim Becher des Lobgesangs wurde normalerweise der vierte Becher getrunken. Jesus hat darauf verzichtet. Tat er dies, weil er zuvor gesagt hatte, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters? Matthäus 26, Vers 29. Mit diesem Reich ist nicht der Himmel gemeint, sondern das Reich Gottes auf Erden, um das man im Vater unser betet. So wie das Gewächs des Weinstocks sich auf diese Erde bezieht, so bezieht sich das Reich meines Vaters auf diese Erde und betrifft dann das erlöste Israel, wofür die Jünger ein prophetisches Bild darstellen. Erst wenn Jesus zurückkommt und das Reich des Vaters in dieser Welt aufrichtet, wird er mit Israel wieder zu diesem Becher der Freude und des Lobpreises greifen. Darum fügt der Herr in diesem Zusammenhang noch die Worte hinzu: Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Lukas 22, die Verse 29 bis 30. Damit hat Jesus für Israel die Hoffnung gelegt, dass er zurückkommen wird. Jesus sang während und zum Abschluss des Abendmahls mit seinen Jüngern den Lobgesang. Das waren die sogenannten Hallel-Psalmen, die Halleluja-Psalmen 113 bis 118. In diesen Psalmen heißt es fünfmal Halleluja. Und im Psalm 116, Vers 13 bis 14 lesen wir noch: Den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Mein Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, ja vor seinem ganzen Volk. Genau dies wird der bekehrte jüdische Überrest in der Drangsalszeit tun. Darum ertönt das Halleluja erst in der Offenbarung wieder. Nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Und nochmals sprachen sie: Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Offenbarung 19, die Verse 1, 3, 4 und 6. Das ist die Königsherrschaft, von der Jesus sagte, dass er erst dann, wenn sie aufgerichtet ist, wieder vom Gewächs des Weinstocks trinken werde. Nun ist sie in Offenbarung 19 angebrochen und darum wird auch das Halleluja wieder gesungen. Das Wort Halleluja finden wir in keinem apostolischen Gemeindebrief. Es kommt in den Psalmen vor, wird in den Evangelien angedeutet, im Lobgesang Jesu mit seinen Jüngern, und dann wird es erst in der Offenbarung wieder erwähnt, weil diese von der Aufrichtung des Königreichs auf Erden handelt. Wieder einmal wird deutlich, dass die Offenbarung die Enderfüllung der Propheten und der Evangelien ist. Vom Passa zum Abendmahl und zur Gemeinde des neuen Bundes. Wer sind die Abendmahlsteilnehmer? Wir wollen der Reihe nach gehen und uns schrittweise vortasten. Zunächst ist Israel und die Reichsgemeinde gemeint, denn der neue Bund war Israel verheißen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Was Israel verheißen ist, gilt auch für Israel. Gott verspricht nicht Israel etwas und meint dann ganz andere. Jesus hält das Passa und Abendmahl deshalb auch nur mit seinen 12 jüdischen Jüngern und redet dabei über das kommende Reich und darüber, dass er das Mahl in demselben dann neu mit ihnen, das heißt mit dem gläubigen Israel, essen und trinken wird. So lesen wir in Lukas 22, Vers 16 und Vers 18: Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Das Reich Gottes muss demnach noch zur Erfüllung kommen und sichtbar in Erscheinung treten. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, feierte anfänglich eine ausschließlich jüdische Gemeinde das Mahl des Herrn. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es: Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das Abendmahl war so ausgesprochen jüdisch, dass dem Heidenapostel Paulus hinsichtlich der Christen aus den Nationen erst eine besondere Offenbarung zuteil werden musste, bevor sie daran teilnehmen durften. In den Evangelien war davon noch keine Rede. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. 1. Korinther 11, Vers 23. Paulus verweist in seinen Abendmahlsworten nicht auf die anderen Apostel oder auf die Evangelien, weil er für die Gemeinde aus den Heiden eine besondere Anweisung des Herrn empfangen hatte. Warum wohl? Weil es bei der Einsetzung nur Israel gegolten hatte. Auch John MacArthur schreibt in seiner Studienbibel in der Anmerkung zu dieser Stelle: Paulus erhielt sie, diese Anweisung, direkt vom Herrn und nicht aus der Lektüre anderer apostolischer Schriften. Vergleichen Sie dazu Galater 1, die Verse 10 bis 12. Das bedeutet, dass die Gemeinde in den Evangelien noch nicht einbezogen war. Sie war zu jener Zeit noch nicht Gegenstand göttlicher Offenbarung. Es ging also noch in erster Linie um das jüdische Volk. Die Heidenchristen kamen erst später hinzu. Dies zu berücksichtigen ist wichtig, weil dadurch der Unterschied des prophetischen Planes Gottes für Israel und die Gemeinde aufrechterhalten bleibt. So wie die Gemeinde aus den Heidenvölkern erst später mit eingepfropft und mit in den edlen Ölbaum einverleibt wurde. Römer 11. So wie sie erst später nahegebracht wurde, Epheser 2. So wie sie später auch Miterbe und Mitteilhaber der Verheißungen wurde, Epheser 3, Vers 6. So sind die Gläubigen aus den Heidenvölkern auch erst später zum Abendmahl gekommen und haben erst jetzt auch Teil am neuen Bund. Das ersetzt allerdings nicht den Plan Gottes mit dem übrigen Israel bei der Rückkehr Jesu, denn dann wird auch Israel wieder eingepfropft. Römer 11, Vers 23. Und dann verwirklicht sich im messianischen Reich der neue Bund auch für den gläubigen Überrest Israels. Dann wird der Herr das Abendmahl mit ihm essen und trinken. Das Abendmahl und das Leben des Christen. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. 1. Korinther 5, die Verse 6 bis 9. Als wiedergeborene Christen sollen wir darauf bedacht sein, in unserem Leben keinen Sauerteig, das heißt keine Sünde, zu tolerieren. Zudem erklärt Paulus mit den Worten: Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid, dass wir als wiedergeborene Christen nicht mehr mit den Kindern der Welt gleichgesetzt als Sünder gelten. Wir werden als ungesäuert bezeichnet, obwohl wir noch fähig sind zu sündigen. Auch an anderer Stelle spricht Paulus diesbezüglich in der Vergangenheitsform. als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Da wir nicht mehr als Sünder bezeichnet werden, sondern primär als Heilige, sollen wir darum bemüht sein, jede Sünde zu meiden bzw. jeden Sauerteig auszufegen. Ich bin, darum tue ich, nicht ich tue, damit ich werde. Weil Jesus unser Passahlamm ist und wir an ihm teilhaben, sind wir ungesäuert. Und deshalb ist es nur natürlich, dass wir uns vom alten Sauerteig fernhalten wollen. Das heißt, von jeder Art von Bosheit, Schlechtigkeit und Unzucht, von der alten sündigen Natur. Lasst uns den alten Sauerteig ausfegen.
Jeden Tag in meinem Leben lass mich das, was du gegeben, vor den anderen nicht verbergen, die im Alltag bei mir stehen. All mein Tun soll Wege zeigen, all mein Reden und mein Schweigen, dass durch deine Hand im Leben alles anders werden kann. Hilf mir, meinen Stolz besiegen, zu bewahren deinen Frieden, nicht die Fehler nur der anderen, sondern meine Fehler sehen. Gib mir Freundlichkeit im Wesen, lass mich bitte nicht vergessen, dass du nur aus freier Gnade meine Schuld vergeben.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben der Lobgesang Jesu mit seinen Jüngern.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.